Es müsste nicht der Podcast über einen der prominenten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts sein, wenn er sich nicht auch mit den rechten Fakten zur richtigen Zeit auseinandersetzen würde. Und es ist ein Podcast über eine Stadt, die gerade im Sommer nicht faszinierender sein könnte. Dresden hat was und Erich Kästner liebte auch deshalb die Stadt seiner Kindheit und Jugend.
Herzlich willkommen in Dresden auf den Spuren von Erich Kästner. Es ist eine sehr gute Idee, hier in der Neustadt, in der Äußeren zu beginnen. Erich Kästner hat ja unweit von hier das Leben erblickt in einer Zeit, in der ein wirtschaftlicher Aufschwung in Dresden passierte. Es ist die äußere Neustadt, Gründerzeitbauten angelegt. In so einem neu gebauten Haus kommt er zur Welt. Man zieht die Wohnungen trocken, man zieht um, damit man wieder günstig woanders mieten kann. Das haben die Kästners genauso gemacht. Und dann hat er die Chance, aufgrund sehr guter schulischer Leistungen, doch den Beruf eines Lehrers zu ergreifen. Und das möchte ich Ihnen auch vermitteln, wo er diese Ausbildung gemacht hat. Was dann aber dazu geführt hat, dass es verhindert wurde, dass er durch den Ersten Weltkrieg eigentlich belehrt wurde, dass das Lehrerdasein im Sinne der Zeit vor über 100 Jahren nicht seine Berufung ist.
Annette Orzischek will mir das alles näher bringen und noch mehr. Es soll die Begegnung mit Erich Kästner werden, der in diesem Jahr, vielleicht typisch Schriftsteller, nicht nur seinen 125. Geburtstag im Februar hatte, er starb auch vor 50 Jahren am 29. Juli 1974. Das ist schon lange her, trotzdem gehört er immer noch zu den meistgelesenen deutschen Autoren. Auch wenn er nicht mehr der Star ist, der er mal war. Kabarettist Dieter Hildebrandt ging vor vielen Jahren in der NDR-Talkshow in einem Vergleich weit darüber hinaus. Und das will was heißen.
Sie sind ja Gott begegnet. Und haben Sie den Eindruck gehabt, dass Gott Humor hat?
Ja, er hat ein paar... Es kann aber auch Gott nicht gewesen sein, es war Erich Kästner, es könnte auch sein.
Aha.
Kann jemand
ja, er hat die Gestalt von Erich Kästner angenommen und... Und da habe ich festgestellt, dass er Humor hat.
Erich Kästner, eine Spurensuche zur rechten Zeit. Ich bin zwar nur Journalist, aber dieser Titel musste trotzdem sein. Deutsches Reiseradio und Podcast 252 mit Rüdiger Ihlmann. Ich war in Dresden, nur wenige Tage vor Europawahl und Kommunalwahl. Überall Plakate, das Ergebnis ist bekannt. Kästner wäre erschrocken. Aber lassen wir das erst einmal. Es ist einer der ersten Sommertage und Dresden zeigt sich einmal mehr prachtvoll, anziehend, faszinierend. An der Frauenkirche hängt ein großes Plakat. Was draufsteht, findet ihr in einem Foto, das auf der Website des Reiseradios zu finden ist. Jetzt aber Kästner. Geboren 1899, quasi im Sprung zum 20. Jahrhundert in Dresden-Neustadt. Hier begegnen wir all den Orten, die er so trefflich in seinem Kinderbuch, als ich ein kleiner Junge war, schilderte. Ich sage mal, es ist auch ein Buch für Erwachsene.
Ich habe ja angesprochen, dass er eigentlich ein Lehrer sein wollte, aber dieses im Sinne des Staates etwas vermitteln, was eigentlich nicht dem normalen Menschenleben betrifft, dass man sagt, man wird mit Krieg groß, man muss das vertreten, das war nicht seine Sache. Und ich denke, wir sollten heute ihn mehr lesen denn je, um vielleicht Lösungen für auch politische Fragen in uns selber zu finden.
Denn, so Annette Orzischek, er gehörte zu den unmittelbar Betroffenen der Nazizeit. In Deutschland.
Wir haben ja auch die Bücherverbrennung gehabt, dann in der Altstadt drüben auf der linkselbischen Seite, wo dann seine Bücher auch verbrannt worden sind. Also für uns heute unvorstellbar. Naja, er war ein Pazifist und das war natürlich in der Zeit der Nationalsozialisten nicht gewünscht.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei.
Wir hatten davon erfahren, es ging ja durch die Presse, es war ja angekündigt worden und da dachte ich mir, dass ich, wenn die schon da meine Bücher verbrennen, dass ich auch dabei sein will als Augen- und Ohrenzeuge. Da rief plötzlich jemand hinter den Studenten, die da absperrten, da gingen Passanten oder blieben stehen, wollten auch durch die Sperre. Da steht ja Kästner. Naja, also da war uns ja nun nicht sehr wohl, umso mehr als mein Freund kurz vor der Emigration stand und nicht ausgesprochen arischer Abstammung war.
Erinnerungen von Erich Kästner an 1933. Ein besonderes Tondokument. Es ist also die richtige Zeit, ihm zu gedenken. Wie sagte doch ein Hausmeister in der Tiefgarage zu mir, es müsste nicht der Kästner sein, wenn er nicht ausgerechnet in diesem Jahr 125. Geburtstag und 50. Todestag hätte. Die Kulturschaffenden Dresdens haben Großartiges geschaffen in Sachen Kästnerjahr. Und die Tourismuswerbung sorgt für die Bekanntheit. Carla Kallauch, Sprecherin von Dresden Marketing.
Wir feiern in diesem Jahr Erich Kästner. Und eine Sache hat uns von Anfang an wirklich auch überrascht, dass nicht nur wir sehr große Erich Kästner-Fans sind, sondern auch viele Menschen außerhalb von Dresden. Und möchten all diese Menschen, die Erich Kästner lieben oder die ihn vielleicht auch nicht kennen, einladen, kommen Sie nach Dresden. In diesem Jahr, aber auch in den Jahren darauf. Denn Erich Kästner kann man hier bei uns in Dresden immer erleben, auf seinen Spuren wandeln.
Für genau dieses Wandeln hatte ich mich mit Annette verabredet. Teils war es auch Rollen, denn wir sind mit dem Fahrrad an Dresdens einzigem Erich Kästner Hotel gestartet. Dazu später mehr.
Wir werden auf jeden Fall die drei Wohnorte auf der Königsbrücker Straße, das muss ich Ihnen unbedingt zeigen natürlich, würden dann zum Albertplatz fahren, zu seinem Onkel Augustin, der dort eine Villa besaß und nie zu Hause war, weil er keine Zeit hatte, aber Geld. Und dort ist ja seit 2000, wenn ich mich recht entsinne, auch ein Museum ihm zu ehren. Und das ist also mit einer schönen Skulptur von ihm außerhalb auch schon zu sehen und unbedingt unser Ziel.
Jetzt radeln wir genau dorthin zum Albertplatz, einem der wundervoll grünen Zentren der Dresdner Neustadt.
Wir sind jetzt hier also am Albertplatz, ein Rondell, was in der Zeit des König Alberts angelegt wurde, eben in dieser Zeit, in der dann hier Erich Kästner geboren wurde, in der äußeren Neustadt. Und diese Villa konnte sich der Onkel Augustin leisten. Denn man muss sich vorstellen, die Familie Kästner kommt aus einfachen Verhältnissen. So auch also die Brüder von der Ida, der Mutter von Erich Kästner. Und es haben von den Brüdern, hat es einer geschafft, wirklich aus dieser Gründerzeitstadt Richtung Innenstadt zu ziehen und sich ein Haus mit Garten zu leisten. Und in diesem Garten sitzen wir jetzt hier. Und diese Villa hat er bauen lassen, aber nie richtig genießen können, weil er nur on Tour war. Er war ein Workaholic, würden wir heute sagen. Und das hat natürlich auch Erich Kästner dann genutzt. Er kam aus der Bürgerschule auf der Tiekstraße immer hier vorbei, nach Hause laufend auf die Königsbrücker. Und hat dann hier meistens das Haus nicht ganz leer gefunden. Seine Cousine war hier, die Dora, und die Mutter natürlich. Ja, und dann hat er sich hier des Gartens bemächtigt und auf diese Mauer gesetzt und dem Treiben zugeschaut. Und er schreibt ja sehr schön, als ich ein kleiner Junge war und dann sind die Grenadiere in die Albertstadt gelaufen und schwitzend unter ihren Helmen. Und dann haben die Brauereien, man hat ja hier auch viele Brauereien gehabt, die Fässer von Bier angeliefert, eine Achse ist gebrochen und die Fässer rollten über den Platz und die Bevölkerung hat sich drauf gestürzt. Er schreibt es sehr lebendig. Ja. Und wenn er dann hier mit der Mutter, der Ida, zu Gast war und der Onkel kam eben plötzlich nach Hause, nach getanen Geschäften, nachdem er das auch begossen hatte, war er natürlich polternd und sie saßen immer in der Küche, weil man sich nicht getraut hatte, in die gute Wohnstube zu gehen. Stellen Sie sich das vor. Und dann hat der Onkel nochmal gepoltert und gesagt, lässt du die Gäste nicht in die Wohnstube? Ja, und dann saßen sie da in der Wohnstube und dann wurden die Pfeifen ausgetauscht, die Zigarren, wenn man mit dem Vater da war. Ja, und dann war das ein Prozedere, was sich immer ähnlich abspielte. Aber dann auch, wenn er keine Lust mehr hatte, der Onkel, schnell abgeschlossen war. Ich glaube, meine Gäste sind müde, sie gehen nach Hause.
Ja, der Onkel Franz war schon einer. Polternd, auch seiner Verwandtschaft gegenüber, muss er trotzdem auf den kleinen Erich großen Eindruck gemacht haben. Bei einer Lesung aus dem kleinen Jungen machte Kästner keinen Hehl aus seiner Hochachtung.
Naja, der Erich Kästner, der hat ja ein bisschen ein Problem gehabt, im Prinzip durch die Konstellation der Eltern, die natürlich verheiratet waren, aber man weiß nicht, oder weiß nicht, ob ich mir anmaßen darf, vielleicht gar nicht so glücklich waren. Und wenn man jetzt mal schaut, der Vater hatte so ein bisschen resigniert, nachdem er seine Tätigkeit als selbstständiger Sattler in Döbeln aufgeben musste nach der Hochzeit. Und sie sind mit Schulden nach Dresden gezogen und das hat ihn so belastet. Also konnte er von dort jetzt erstmal nicht erwarten, dass der Vater ihn an den Arm nimmt und sagt, wir unternehmen das und das. Er war ein resignierter Mann. Ja, und in der Familie selber, dieser Onkel ist immer beschäftigt, ja, das war natürlich auch nie das. hat er eigentlich mehr Frauen, die ihm Zuwendung schenkten. Und deshalb so ein Onkel, das war immer sein Traum, der sich wirklich ihm zuwendet.
Im Kinderbuch Der 35. Mai gab es dann genau einen solchen. Auch wenn der lustige Buchonkel überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Pferdehändler Franz Augustin hatte. Dessen Reichtum und die Folgen beschrieb Kästner bei einer Lesung aus dem kleinen Jungen sehr treffend.
Der Franz Augustin, sagten die Leute, verdient sich noch dumm und dämlich. Da kannten sie ihn schlecht. Aber sie meinten es wohl auch nicht ganz wörtlich. Insgeheim waren sie sogar recht stolz auf ihn. Hier bewies einer der Welt, dass man es auch in der Hechtstraße zum Millionär bringen konnte. Das rechneten sie ihm hoch an. Sein Erfolg war ihr Märchen. Und sie dichteten es weiter. Wer so reich geworden ist, sagten sie, der muss seinen Reichtum zeigen. Er braucht einen Palast. Er muss aus der Hechtstraße fort. Das ist der Hechtstraße schuldig.
Heute ist die Villa Augustin am Albertplatz 1 die Heimat des Erich-Kästner-Museums. Geschäftsführerin Andrea O'Brien über die besondere Lage an einem besonderen Platz.
Von Erich Kästner ist der Weg nicht weit bis zu seinem autobiografischen Roman, Als ich ein kleiner Junge war. Und wenn man den liest, dann ersteht ja sozusagen die Stadt um 1900 wieder auf. Dieses Buch ist nicht nur eine Hommage an Erich Kästners Kindheit, sondern auch an die Stadt selber. Und so wie Erich Kästner da drin beschreibt, dass sein ästhetisches Empfinden durch den Städtebau hier geprägt war, so lassen sich auch Architekten von Literatur inspirieren. Aus dieser Verbindung, dieser gemeinsamen, ist natürlich dann auch die Überraschung gewachsen, dass es für einen so weltbekannten Sohn einer Kulturmetropole wie Dresden tatsächlich kein Museum in seiner Heimatstadt gab. Und mit diesem Erstaunen waren wir natürlich nicht alleine, sondern es gab eigentlich immer, auch zu DDR-Zeiten, viele Dresdner Bürgerinnen und Bürger, die sich einen bleibenden Ort der Erinnerung oder Begegnung mit Erich Kästner gewünscht hätten.
Also beschlossen Andrea O'Brien und ihr Mann, der Architekt Rory O'Brien, genau dies umzusetzen.
Franz Augustin war ja der Bruder von Erich Kästners Mutter. Und diese Nachkommen haben die Villa noch bis 1988 in ihrem Besitz behalten. Und dann haben sie sie an die Stadt Dresden verkauft. Die Stadt Dresden hat mit dieser Villa gar nichts weiter angefangen. Also sie war in dem Nachkriegszustand notgeflickt. Und sie war mehr oder weniger zugewachsen. Dazu kam auch die unmittelbare Umgebung, auch die anderen Villen im Hintergrund hier am Albertplatz, das Verkehrshochhaus. Das war alles verfallen. Und niemand hat dieses Areal wirklich beachtet zu der Zeit. Die Deutsche Krankenversicherung wollte hier nebenan neue Gebäude errichten zum eigenen Zwecke. Und da war die Stadt Dresden dann klug genug zu sagen, wenn ihr das macht, dann müsst ihr aber diese Villa auch generalsanieren. Und das haben die gemacht und haben dann keine Mieter gefunden. Und dann kam eins zum anderen. Dann trafen wir die Liegenschaftsverwaltung und dann wurde verhandelt. Und dann durften wir erstmal mit dem Museum unten im Erdgeschoss einziehen. Aber quasi nicht als Mieter, das hätten wir uns gar nicht leisten können, weil es ist tatsächlich ein Projekt, das vorwiegend durch bürgerschaftliches Engagement entstanden ist. Also wir hatten nicht von Anfang an die Unterstützung der Landeshauptstadt Dresden. Das Museum ist weitgehend wirklich auch aus privaten Kleinspenden, Großspenden entstanden. Insofern waren wir froh, dass wir die ersten 11 Jahre lang nur Betriebskosten bezahlen mussten, um überhaupt unten drin zu sein.
Kennzeichen des Museums sind ausgefallene Ideen und ein besonderes Konzept.
Wenn Sie als Besucher kommen, bekommen Sie zuerst eine 10-minütige Gebrauchsanweisung für das Museum, weil es ja zum selber Bedienen ist. Sie können im Museumskern sich am Außenrand die ausgewählten Originale anschauen. Sie können im Kern am Computer sich Filme anschauen. Sie können hinterlegtes Material angucken. Es gibt eine kleine Hörstation. In den 13 Säulen, die den Kern gruppieren, gibt es sehr viele Schubladen mit lauter Materialien, die wir ganz bewusst nicht als Originale zum Nichtberühren dort reingetan haben, sondern es sind Faksimile-Kopien, das sind Dokumente, Korrespondenzen, Textauszüge, Fotos. Also es ist eine Mischung unterschiedlichster Materialien, die man sich rausnehmen kann, und in aller Ruhe betrachten. Sie können an jeder Säule anfangen. Es gibt 4 Kardinalsfarben, die sind großen Themenbereichen zugeordnet, damit man Prioritäten setzen kann, je nachdem, für was man sich interessiert. Wer sich für Kästner und die Medien interessiert, guckt in die blauen Schubladen. Wer eher gerne was über den jüngeren Kästner wissen möchte in seiner Zeit in Dresden und Leipzig, guckt in die grünen Schubladen. Grün signalisiert die Heimat. Rot ist der Mann zwischen den Stühlen. Da geht es tatsächlich um Polaritäten, Widersprüche in Kästners privatem Leben, aber auch in seinem politischen Leben. Also zum Beispiel Dokumente zu seiner Zeit im Nationalsozialismus findet man dort. Gelb ist dem Kinderbuchautor Erich Kästner vorbehalten, aber auch seiner Utopie des Kindlichen, denn er hat ja immer an die Erwachsenen appelliert, sie mögen die Verbindung zu sich als Kind nicht verlieren, dann seien sie die besseren Menschen. Und es ist eine reichhaltige Materialsammlung. Man kann davon ausgehen, jeder Mensch ist ein Individuum und kommt mit unterschiedlichem Vorwissen, unterschiedlichem Zeitbudget und unterschiedlicher Interessenslage. Und in dem Moment, in dem man in so einer Schublade was findet, was einen wirklich auch berührt und anspricht, da geht die normalerweise eher strukturierte Suche zu Ende und dann fangen die Besucher an, sich völlig festzubeißen.
Mehr über das Museum und das Erich-Kästner-Haus für Literatur folgt im nächsten Podcast, also der Nummer 253. Wer tiefer eintauchen will, ist da goldrichtig mit den Uhren. Ein sehr praktischer Tipp für die individuelle Kästner-Tour von Museumschefin Andrea. Das Museum hat nämlich was Digitales entwickelt.
Man kann sich diese App kostenlos downloaden und dann kann man sie offline benutzen. Das heißt, das kann auch jeder japanische Kästner-Fan, der eben nicht nach Dresden kommen kann, kann sich das runterladen. Der Audioguide, den gibt es auf Deutsch und Englisch und er ist bebildert und ein bisschen illustriert und der fiktive Erzähler, den wir geschaffen haben, ist das sprechende Pferd aus dem 35. Mai.
Huch, da seid ihr ja schon. Willkommen, liebe Kinder und Nichtkinder. Freilich, die Herrschaften vom Museum hatten mir schon gesagt, dass ihr bald da wärt. Gestatten, Negro Caballo mein Name. Nie gehört? Kaum ist man eine Weile unterwegs, wird man nicht gekannt. Ich bin das Zirkuspferd mit Gymnasialbildung aus Erich Kästners Kinderroman Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee. Das beste rollschuhfahrende Säugetier der Welt.
Es gibt noch viel zu entdecken an diesem Nachmittag. Vor dem Museum müssen wir über die Straße. Auf der anderen Seite des Albertplatzes findet sich ein Denkmal für den großen Sohn der Stadt. Ein kleines Denkmal für den großen Schriftsteller. Mit gutem Grund, sagt Annette und stellt das Fahrrad ab.
Die Kenner wissen, dass hier dieses bekrönte, mit dem Hut bekrönte Denkmal für Erich Kästner seit 1997 hier steht. Ein Bronzeguss, das so den Anschein macht, als ob man ein aufgeschlagenes Buch hat. Es ist keine Riesenbüste, wie man es vielleicht so als Denkmal erwartet, denn er hat ja gesagt, der Erich Kästner, sein Werk bleibt und nicht sein Antlitz. Dementsprechend ist es sehr schön, dass dieser Radebeuler Künstler in der Anzahl seiner Bücher aufgestapelt die Bücher in Bronze gegossen mit dem Buchrücken, also auf dem Buchrücken den Titel hat. Oben auf den Hut, den er jetzt abgesetzt hat. Er ist ja immer als Mann mit Hut erschienen, vielleicht um auch größer zu sein, seinen mondänen Damen gegenüber. Er war ja nicht groß von Wuchs, ne? Er liebte auch den Kaffee. Dementsprechend ist an der einen Seite eine Tasse mit Untertasse und auf der anderen Seite ein Whiskyglas. Wir wissen ja, er hat ja vielleicht in späten Jahren ein bisschen zu viel dem Alkohol zugesprochen. Er war ja auch nicht ganz glücklich mit seiner Situation und hat es vielleicht manchmal etwas mit Alkohol, ja, verdrängen wollen. Man sieht dann weiter eine eingerollte Zeitung. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass er also in München als Angestellter in der Feuilletonabteilung gearbeitet hat. Und man sieht dann dieses Buch daneben, als ich ein kleiner Junge war. Und jetzt, wenn wir um das herumgehen, haben wir hier ein Abbild oval mit seiner Kleidung, die er als Kind am Sonntag getragen hat. Man sieht einen Jungen in einer Matrosenkleidung. Also ich weiß auch noch, am Sonntag wurden wir schön angezogen und es gab dann gerade hier für uns Landratten diese Marotte der Eltern, uns wie Matrosen anzuziehen. Ja, und was natürlich das Schönste dann ist, wir haben hier auf der rechten Seite einen aufgeschlagenen Notizblock unterhalb des Stiftes, wo dann steht, und ich selber bin, was ich wurde und immer geblieben bin, ein Kind der Königsbrücker Straße. Und das ist diese hier einmündende Straße, auf der er geboren, groß geworden ist und wo auch ein Hauptteil dieses Buches, als ich ein kleiner Junge war, spielt.
Als dann hinein in die Straße, von der Erich Kästner immer gesagt hat, dass sie ihn verfolgt habe. Er hätte sich nicht gewundert, wenn sie ihm auch in seine weiteren Wohnorte in Leipzig, Berlin und München gefolgt wäre. Die Königsbrücke liegt im Zentrum von Dresden-Neustadt. Heute ein besonders lebendiger Teil der Stadt.
Also wir haben seit 1990 diese Entwicklung, dass zunächst die Häuser rückübereignet, verkauft, saniert wurden. Und dass es eben hier eine junge Bevölkerung ist, die gerne hier siedelt, denn wir haben hier immer schon etwas Alternatives gehabt in der Bevölkerung. Das hat sich bis heute Gott sei Dank erhalten. Und die sind gesellig und die gehen natürlich auch gerne ins Restaurant, zum Chinesen oder wo auch immer hin essen. Und das hat sich hier so in diesem bunten Viertel eigentlich niedergeschlagen. Also wir haben wirklich Restaurants jeden Couleurs mit lokalen Wein, denn wir sind ja auch Weinbaugebiet. Ja, nicht bloß die Bierherstellung, die Schnapsherstellung, auch das muss erwähnt werden. Und natürlich, wenn man jetzt über die Brücke aus der Altstadt kommt, du hast dann vielleicht die barocke innere Neustadt hinter dir gelassen und diese wunderschönen Gründerzeitfassaden. Man hat das überall in Europa gehabt, aber bei uns ist das so komplett und trotz des Angriffes 1945, der eben anders fokussiert war, erhalten geblieben. Und diese Geschlossenheit, das ist der Eindruck, den der Gast hier hat.
Genau hier wurde Kästner geboren. Hier verbrachte er seine Kindheit. Hier versuchte er auch als kleiner Junge schon zu den Größeren zu gehören. Nehmen wir die Alaunstraße, die parallel zur Königsbrücke verläuft. Hier fand sich der Hort für den Bewegungsdrang des kleinen Erich.
Also Erich Kästner hatte wirklich das Bedürfnis, sich zu bewegen. Vielleicht nicht, wie wir das heute empfinden, dass wir ins Fitnessstudio müssen. Sie haben sich einfach mit normalen Fahrradfahren oder eben im Turnverein betätigt. Aber man musste erst mal in den Verein kommen. Er war nicht groß von Wuchs, auch als Kind. Und er hat schon vor dem 6. Lebensjahr den Wunsch gehabt, in den Turnverein seiner geliebten Antonstadt aufgenommen zu werden. Und wo wir jetzt stehen, da war im Prinzip der Turnverein für Neu- und Antonstadt, wo er dann mit seiner Mutter 6 Jahre alt hinging, noch nicht ganz 6 Jahre alt, und sie dann, er vorgeturnt hat und sie dann wirklich den Turnleiter bedrängt hat, den Sohn doch aufzunehmen, damit er endlich Ruhe gibt zu Hause. Er hat die Mutter jeden Tag bedrängt, dass man dorthin geht und dass er aufgenommen werden möchte. Er hat seine Kraft, seinen Mut zusammengenommen, hat zu Hause geübt, trainiert, Salto, Sprünge, hat das dann vorgeführt. Es konnte sich der Turnlehrer oder Leiter dieser Turngruppe fast vor Lachen nicht halten, aber er sah, der Junge hat so einen Elan, er hat nachgegeben und ihn aufgenommen hat. Und es ist nicht in den Statuten eigentlich, also war es geschrieben, nicht erlaubt unter 6 Jahre. Ja? Aber er hat es geschafft.
Überhaupt hatte er als kleiner Junge schon sehr viel angepackt und umgesetzt.
Das ist der Blumenladen Stammnitz auf der Luisenstraße 21. Wir sind auf der Luisenstraße. Und hier schon von außen wird man angezogen durch wunderbare Blumenarrangements bis heute. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Also man hat diese Geschäftsüberschrift auch über diesem Sonntag bewusst gelassen. Und Sie sehen, es ist, wir sind nicht alleine, immer wieder Kunden, die hier kommen. Und ich denke, ein treuer Kunde war Erich Kästner. Er wollte seine Mutter ja beglücken mit Blumen. Und wenn er das konnte, hat er das also finanziell getan. Und es gibt ja sowohl in Emil und die Detektive in dem Buch, als auch im kleinen Jungen, wie wir immer dieses Buch, als ich ein kleiner Junge war, nenne, wo er Blumen kauft. Wenn ich an das letztgenannte Buch denke, er ist nach dem Turnen, um der Mutter eine Freude zu machen, in dieses Blumengeschäft, kauft ein Blumenarrangement, ein Sträußchen. Und es war Samstag. Sie haben auch samstags geturnt. Kommt dann um die Ecke in die Wohnung, also beziehungsweise in den Hausflur, und Samstag ist immer Hausordnung, musste man machen. Und es wurde geschrubbt, die Nachbarin war dran, diese Treppen mit Wasser zu schrubben und mit der Hotzelborste, wie wir sagen. Und dann fällt er über das Glatte, die Blumen ihm aus der Hand. Das Schlimmere ist, dass er sich auf die Zunge beißt und eine geschwollene Zunge hat und eigentlich nicht zur Schule gehen könnte. Aber so strebsam wie er ist, Montag mit geschwollener Zunge im Mund ist er angetreten, früh um 7 Uhr zur Schule.
Für Mama machte Erich alles. Eine ganz besondere Beziehung, sagte er selber aus der Erinnerung.
Ida Kästner wollte die vollkommene Mutter ihres Jungen werden. Und weil sie das werden wollte, nahm sie auf niemanden Rücksicht, auch auf sich selber nicht, und wurde die vollkommene Mutter. All ihre Liebe und Fantasie, ihren ganzen Fleiß, jede Minute und jeden Gedanken, ihre gesamte Existenz setzte sie, fanatisch wie ein besessener Spieler, auf eine einzige Karte, auf mich. Ihr Einsatz hieß, ihr Leben mit Haut und Haar, die Spielkarte war ich. Deshalb musste ich gewinnen. Deshalb durfte ich sie nicht enttäuschen. Deshalb wurde ich der beste Schüler und der bravste Sohn. Ich hätte es nicht ertragen, wenn sie ihr großes Spiel verloren hätte.
Jetzt sind wir beim Thema Wohnen angelangt. Familie Kästner ist innerhalb der Neustadt ein paar Mal umgezogen. Und wenn man in dem Buch, als ich ein kleiner Junge war, ein bisschen nachliest, stellt man fest, das mit dem Umziehen hatte auch gewisse Gründe, weil wenn man arm ist, muss man sich Wohnraum suchen, der erschwinglich bleibt.
Ich hatte ja schon vorhin mal das Trockenwohnen auch angesprochen. Er ist ja ein paar Hausnummern weiter zur Welt gekommen und man hat dann mit dem Zweijährigen schon den Umzug hier in die Königsbrücker Straße 48 realisiert, wo man dann 10 Jahre gelebt hat. Und man machte das teilweise nur mit dem Leiterwagen, man hatte ja nicht so viel, und zog dann in die neu gebauten Häuser, wo der Vermieter oder der Besitzer Nachlass gewährte, damit man das trocken wohnt. Es musste nicht gewartet werden, bis sozusagen das Haus ausgetrocknet war. Man hatte dann die Mieter, die dafür gesorgt haben, dass gelüftet wurde und schon einen gewissen Obolus zahlten. Und so muss man sich das eigentlich auch ein bisschen bei den Kästners vorstellen. Aber jetzt haben wir hier wirklich das, wo sich die Kindheit abspielt. Wo wir das, was ich erwähnte, mit diesem Blumenstrauß, den er der Mutter geholt hat und dann hinauffällt auf die frisch gewischten Treppen. Sie sehen hier diese Sandsteintreppen, die hier hinaufführen. Die alte Führung der Treppe geschwungen am Eingang, das kann man hier alles sehr schön sehen. Und ich denke natürlich bei der Treppe auch an die Schuleinführung von Erich Kästner. Die war noch zu Ostern, nicht wie bei uns im Sommer. Und man hatte eine Zuckertüte. Und diese Zuckertüte war bei Erich Kästner so groß, dass er sie kaum halten konnte. Sie war fast größer wie er selber. Und es passierte eines. Er bewegt sich mit dieser Zuckertüte auf die Treppe zu. Und es ist, dass sie einem wie aus der Hand gleitet und mit der Spitze aufschlägt und alles unten herausfällt. Und diese ganze Nachbarschaft, die natürlich jetzt den Schuleingänger sehen wollte, beglückwünschen wollte, sehen, was da in der Tüte war. Also es waren die feinsten Süßigkeiten. Und das hat natürlich dann schon Erstaunen erweckt bei den Nachbarn und gesagt, also die müssen ja wirklich vermögend sein, so eine Zuckertüte füllen zu können. Es war ein Traum von einer Zuckertüte. Na, man sparte es sich vom Munde ab, in dem Fall die Ida, um dem Jungen diese Freude zu machen. Und Erich war todunglücklich.
Das geschah in der Königsbrücker Straße 48. Das war damals schon der zweite Wohnsitz der Kästners. Das Geburtshaus steht noch ein paar Schritte weiter. Hier prangt neben dem Hauseingang auch eine entsprechende Plakette.
Also wir sind an der Königsbrücker Straße 66 und haben jetzt hier diese Gedenktafel, die an den Geburtsort erinnert. Wir wissen genau, 23. Februar 1899. Das heißt, da hat die Familie schon das junge Glück sozusagen 4 Jahre hier gelebt. 95 kam man aus Döbeln hierher. Ich sagte schon, der Vater war gescheitert. Man hat sich nach Dresden begeben, weil man glaubte, diese Schulden auch hier schneller tilgen zu können, mit einer Tätigkeit angestellt. Ja, und dann wurde dieses Kind geboren. Und es ist ja, als man diese Gedenkplatte hier anbrachte in den 80er Jahren, dann schon bekannt geworden, dass wahrscheinlich der wirkliche Vater von Erich Kästner, der Hausarzt, der Dr. Erich Zimmermann war, der jüdischen Ursprungs war, der in der Nazizeit nach Amerika emigrierte und 1953 verstorben ist. Aber nichtsdestotrotz, hier war dann eigentlich die Familie doch sehr glücklich, dass sie einen Sohn hatten. Hier hat eigentlich dann 2 Jahre hat er das Babyzeitalter verbracht, bis die Familie dann in die 48 umgezogen ist. Ja, es ist heute ganz anders als zu seiner Zeit, ne? Wenn wir jetzt schauen. Wir haben also hier einen veränderten Flurbereich, nicht mehr diese Treppen, wie wir es in dem anderen Haus hatten. Das ist jetzt alles durch die Nachwende und die Modernisierung verändert. Das kann man hier nicht mehr so nachempfinden.
Es gäbe noch einiges aus dieser Kinderzeit zu erzählen. Erichs gewachsener Wunsch, Lehrer zu werden. Dafür waren die Untermieter der Kästners, sehr oft Lehrer, verantwortlich. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Wir wiederum haben die Königsbrücker Straße verlassen und sind bis zum Alaunpark geradelt.
Jetzt stehen wir in einem wunderbaren Park in Dresden-Neustadt und oh Jammer, in der Geschichte, manchmal wird's nicht schlechter, sondern besser. Dort, wo heute Grünanlage ist, wo man sich am Abend, mittags oder halt auch am Wochenende auf die Wiese legen kann, war früher ein Exerzierplatz.
Ja, unvorstellbar, wie sich doch ein Platz in der Geschichte mit der Funktion wandeln kann. Und wenn ich jetzt hier hinaufschaue, diesen Abhang hinauf, Richtung Garnisonkirche, davor stand eine im 19. Jahrhundert errichtete Schützenkaserne. Und Erich Kästner ist natürlich auch ein Kind, was den Ersten Weltkrieg miterleben musste, schon als junger Mann. Er hatte schon seine Ausbildung zum Lehrer am Fletcherschen Lehrerseminar, auch hier oben angesiedelt, begonnen. Es wurde unterbrochen, er wurde zum Militär eingezogen. Er musste exerzieren. Es gibt ja diesen Waurich, der ihn also geschunden hat bei den Übungen. Es gibt ja dann das Gedicht über diesen Sergeanten Waurich, der ihn immer wieder die Übungen exerzieren lässt, bis er dann eigentlich fast vor Erschöpfung zusammenbricht, dann zu dem Militärarzt geschickt wird und dann ein Herzfehler festgestellt wird. Dann kann er natürlich diesen weiteren praktischen militärischen Übungen fernbleiben, hat dann benachbart zur Schützenkaserne, in einem Militärobjekt Wache zu schieben. Das war dann ein Verschonen eigentlich von diesen militärischen weiteren Übungen.
Das allerdings führte dann sehr schnell zum Abbruch der Lehrerausbildung und mittelfristig zum Studium in Leipzig. Annette und mich gelüstet es nach einer Kaffeepause. Und da gehört in Dresden zwingend was dazu?
Ja, also die Eierschecke, mit der werden wir groß als Dresdner. Und das war schon so bei Erich Kästner. Er lebte es auch. Vor allen Dingen diese Kaffeesache, die Kaffeehausstimmung später, was ihn ja zu kreativen Werken angeregt hat. Die Eierschecke, das war für ihn auch etwas. Er ist ein Genießer gewesen, er konnte das Leben genießen und dazu gehört das bei uns.
Einen ganz praktischen Besuchertipp liefert auch Carla Kallauch von Dresden Marketing.
Erich Kästner hat sich zu der Dresdner Eierschecke bekannt. Es gibt eine Bäckerei, die wieder in Dresden ansässig ist, nämlich die Bäckerei Kreuzkamm, die ja viele Jahre dann einfach nur noch in München aktiv war und nach der Wende auch ihre Bäckerei wieder hier eröffnet hat. Und darüber weiß auch Erich Kästner zu berichten. Und es gab wohl auch einen Briefwechsel zwischen der Bäckerei und ihm.
Wir haben jetzt hier als eines der nächsten Geschäfte an der Ecke zur Königsbrücker Straße die Bäckerei Wirt, die ehemals, also in der Zeit Erich Kästners hier zu Hause war. Hier ist er immer einkaufen gegangen, seine geliebte Eierschecke. Was aber noch viel wichtiger ist, das war auch eine Frau eines Unternehmens im Geschäft, die Ida frisiert hat, als sie dann das Friseurgeschäft hatte. Sie ist ja abends nach Schließen der Geschäfte zu diesen Damen und hat sie frisiert. Ja, und dementsprechend, man hatte eigentlich ein geschäftliches Verhältnis beidseitig. Sie verkauften ihre Waren und sie haben natürlich, der Erich Kästner, seine Mutter, ihre Leistungen anbieten können. Ja. Und auch von Stammnitz, die Frau war eine Stammkundin der Mutter, um dann sich die Haare frisieren zu lassen. Ja, also dieses Gegenseitige, dass man sich auch das Geschäft zuspielte, das war eigentlich noch die Zeit um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert. Leben und leben lassen.
Das geht mit einer Eierschecke natürlich ganz hervorragend. Ida Kästner frisierte teilweise bis zur absoluten Erschöpfung. Nur einmal im Jahr gab es eine richtige Auszeit. Ich wage es gar nicht Urlaub zu nennen. Dann wanderte sie gemeinsam mit dem kleinen Erich.
Das Wandern wurde mir zuliebe, Frau Kästners Lust, und sie betrieb dieses dem Gemüt und der Gesundheit dienliche Vergnügen höchst systematisch. So ließ sie sich zunächst einmal, etwa als ich 8 Jahre zählte, zum Erstaunen der Schneiderin ein wetterfestes Kostüm aus grünem Loden anfertigen. Im Geschäft wäre es billiger gewesen, doch in Geschäften gab es dergleichen damals nicht. Frauen wanderten nicht, es war ganz und gar nicht Mode. Der Rock reichte der zeitgemäß fast bis zu den Knöcheln. Frau Wehner, die Putzmacherin, fabrizierte nach Mutters Angaben einen breitkrempigen grünen Lotenhut, der mit 2 gabelförmigen Patenthutnadeln in der Frisur verankert und vertäut wurde. Und auch Frau Wehner staunte. 2 grüne Regenpelerinen wurden eingekauft. Mein Vater, der das Staunen längst verlernt hatte,
schuf in der Kellerwerkstatt mit wahrem Feuereifer zwei unzerreißbare grüne Rucksäcke, den kleineren für mich, und so waren wir bald aufs Beste und aufs Grünste ausgerüstet.
Also die Mutter war ungewöhnlich, auch in der Rolle als Frau mit dem Sohn wandern zu gehen. Zum einen muss man sich vorstellen, es waren eigentlich arme Verhältnisse. Sie konnten nicht irgendwo in ein Gasthaus gehen, das hätte es schon gegeben, aber das war finanziell nicht möglich. Man nahm also alles mit. Und dann ist sie mit ihrem Sohn, wie fast, ich sage mal, ein Jäger, gekleidet im Lodenmantel, mit Verpflegung, mit Tornister im Prinzip, sind sie zunächst in die nähere Umgebung. Man hat über die Dresdner Heide, Elbsandsteingebirge, ja sogar wohl in den Harz eine Reise unternommen. Und man ist weggekommen aus dem Alltag. Und das hat natürlich auch Erich Kästner sehr genossen. Und die Mutter war ihrem Sohn ganz nah. Und ich denke, dass sie auch rauskam aus ihrem Geschäft. Sie hat sich das wirklich auch zusammen die Tage gespart und gelegt. Und dann sind sie, die zwei, hinaus. Aber sie hat ja auch keine Luft dran gelassen, dass der Vater sich mal den Sohn widmen konnte. Wir sehen das immer so, dass er das nicht wollte. Ich glaube, die Mutter, die hat das einfach auch verhindert. Und das Verhältnis zum Vater hat sich ja eigentlich erst dann die letzten Jahre nach dem Tod der Mutter entwickelt. Die letzten 5 Jahre, also die der Vater noch gelebt hat, hat sich dann ein Vater-Sohn-Verhältnis aufgebaut.
Dann steigen wir wieder aufs Fahrrad und fahren noch ein Stückchen weiter. Was fehlt uns denn jetzt noch so in der Geschichte? Wir haben ja schon relativ viel von diesen schönen Zahlen mit den roten Kreisen drumherum tatsächlich auch erledigt.
Wir würden jetzt hier hinauffahren zu dieser noch vorhandenen Turnhalle des Fletcherschen Lehrerseminars, wo er dann die Ausbildung genossen hat und wo er immer sich sehr gerne bei den Faschingsveranstaltungen verkleidet hat. Und dann würde man im Prinzip über die Elbe fahren müssen, um dann in dieses Georgsgymnasium zu fahren, wo er dann das Abitur gemacht hat, die Reife, damit man studieren konnte. Ansonsten sind wir schon ziemlich gut.
Ziemlich sehr gut ist diese Tour mit Annette Orzischek. Kann man auch als Besucher bei ihr direkt buchen. Die Kontakte findet ihr auf der Reiseradio-Website. Für mich jedenfalls war es ein toller Nachmittag, der mir den jungen Erich Kästner sehr nahe gebracht hat. Klare Empfehlung. Und deren folgen jetzt noch einige, denn bei einer Kästner Städtereise will man ja auch was erleben. Ganz nebenbei, übernachten muss man auch und dafür gibt's ebenfalls einen Tipp. Wer lange unterwegs war, braucht ein nettes Abendessen und dann ein Bett für die Nacht. Wer es gern zünftig hat, dem sei zum Essen der Pulverturm im Keller des Koselpalais empfohlen. Einfach zu finden, gleich neben der Frauenkirche. Deftiges in historischem Ambiente. Mein Tipp, die Spanferkelsülze ist zum Niederknien. Das Abendessen dort hat den Vorteil, dass man danach den Neumarkt, die Altstadt und auch die Brühlsche Terrasse und die Gärten erkunden kann. Nach einem deftigen Abend, Sauerbraten steht auch auf der Karte, vielleicht sogar gefolgt von Quarkkeulchen, muss der Verdauungsspaziergang ohnehin sein. Feine Alternative dazu wäre der Gang in Richtung Semperoper und das Einkehren im Bistro Opera auf dem Opernplatz. Tolle Salate, wundervoll zubereiteter Fisch oder auch ein sattes Steak. Man merkt, dass hier die Ansprüche eines Sternekochs im Spiel sind. Man kann auch draußen sitzen und sei es, um zu fortgeschrittener Stunde noch einen Cocktail zu genießen. Wer Kästner auch im Schlaf noch nahe sein will, muss zurück in die Neustadt über die Augustusbrücke. Kästner-Fans übernachten nämlich im Themenhotel.
Wir haben diverse Kunstobjekte einfach in der Lobby, wir haben sie auf den Zimmern, wo Erich Kästner mit seinen Sprüchen, mit seinen Bildern, mit seinen Werken uns einfach überall begegnet. Sei es an der Bar, wo wir einen super tollen Spiegel haben, wo es mit seinen Sprüchen dekoriert ist. Wir haben kunstvolle Leselampen in der Lobby. Die Rezeption besteht aus Büchern, als Holzbüchern, als Verkleidung im Hintergrund. ja, Erich Kästner begegnet auf jedem Weg.
Design, Budget und reich an Ideen, das klingt ganz nach Motel One, sagt Sales Manager Jan Schernus. Und tatsächlicher Eindruck, alles Kästner, ohne dass das überladen wäre.
Wir haben, glaube ich, relativ wenige Gäste, die sagen, okay, Erich Kästner, wo gibt's da ein Hotel? Sondern es ist eher so, okay, es wird Motel One gesucht, die Gäste kommen zu uns ins Haus, stellen dann eben unser Motto Erich Kästner fest und stellen dann auch teilweise fest, was Erich Kästner vielleicht für den einen oder anderen in der Kindheit bedeutet hat, welche Bücher man alle gelesen hat und die man jetzt vielleicht nach 20 Jahren einfach mal wiederentdeckt. Außerdem gibt es diverse Stadtführungen von Visit Dresden, die dann eben auch einen Stopp bei uns mitmachen, sodass wir da immer ganz gut unterwegs sind.
Wo machen die den Stopp? An der Bar?
Korrekt. Sowohl an der Bar als auch durch Hausführung.
Ganz praktischer Vorteil, das Haus am Palaisplatz verfügt über eine große Tiefgarage, denn Parkraum ist auch in der Dresdner Neustadt begrenzt. Der Morgen beginnt in der Regel mit dem Frühstück und auch dort kann man in Sachen Kästner wundervoll in den Tag rufen.
Im Frühstücksraum sind aus diversen Büchern diverse Seitenauszüge großzügig an den Wänden tapeziert, sodass man eben dann beim Frühstück auch seine Werke auszugsweise lesen kann. Und wer eben auch mehr Zeit hat und in der Lobby verweilen möchte, dann stehen eben diverse Bücher zur Verfügung in den Bücherregalen, die gerne gelesen werden dürfen.
Wie gerne werden die mitgenommen?
Die jährliche Inventur verschweige ich.
Genommen werden dürfen aber selbstverständlich die Kästner Drinks, die die Barkeeper des Hauses kreiert haben.
Wir hatten überlegt, wie wir das Motto eben auch zu uns an die Bar tragen. Wenn man ein bisschen Zeit investiert im Internet, findet man 3, 4, 5 Zutaten, die der Erich Kästner sehr gemocht hat. Er war ein Kaffee-Junkie. Er hat Karamell geliebt, das hat er von seiner Mutter immer zu Weihnachten bekommen. Er hat Pfefferminzpastillen geliebt und er hat ein Faible für Pfirsiche gehabt, sein komplettes Leben lang. Und aus diesen Zutaten haben wir dann eben so 3, 4 Cocktails, sowohl mit Alkohol als auch ohne Alkohol, kreiert. Wobei wir da sowohl einen ganz, ganz tollen Barkeeper haben, dem ich nur die Zutaten in die Hand drücken musste und der hat da gebastelt ohne Ende. Und dann haben wir ein ganz tolles Serviceteam, die dann auch kreativ bei der Namenfindung war. Wir haben die alkoholfreie Detektivlimonade. Wir haben einen Espresso Martini, der heißt Klassenzimmertreibstoff, in die Richtung.
Wie sagen Immobilienmakler immer, Lage, Lage, Lage. Und auch da muss sich das Haus nicht verstecken, sagt Jan Schernes.
Wir sind in meinen Augen, wie Sie es gesagt haben, super angebunden. Man muss im Zweifelsfall noch nicht mal am Dresdner Hauptbahnhof aussteigen, weil die meisten Fernzüge fahren auch über den Bahnhof Neustadt, der eben nur 5 Minuten fußläufig entfernt ist. Wir sind von der Autobahnabfahrt 15 Minuten mit dem Auto zu erreichen, von der Elbe. Sind es keine 500 Meter, bis zur Altstadt sind es 10 Minuten zu Fuß und trotzdem sind wir halt in einer super ruhigen Lage. Und nicht direkt innerstädtisch, aber für Dresdner Verhältnisse super erreichbar. Für alle, die Kultur in Dresden schon erledigt haben, dann ab in die Neustadt, ein sehr alternatives Viertel, ein sehr schönes Viertel, wo aber auch noch die Kunst stattfindet, nur eben eine andere, wie sie auf der Altstadt ist. Und rund um die Woche ist das blühende Leben in der Nacht.
Die Kunst und Kultur haben wir aber noch lange nicht erledigt. Schon seit Februar gibt es ein reiches Angebot, aber es ist noch lange nicht Schluss, betont Carla Kallauch von Dresden Marketing.
Mit Kästner haben wir angefangen im Februar anlässlich des eigentlichen Geburtstages. Da gab es zum Beispiel Ausstellungen im Kulturpalast in Dresden. Es gab Kinovorführungen in den Technischen Sammlungen Dresden. Und es gibt aber auch in den kommenden Monaten Angebote. Vielleicht schon mal vorab, diese Angebote sind unter dresden-kulturstadt.de zusammengetragen. Und ich möchte Ihnen auf jeden Fall einen meiner Favoriten, worauf ich mich ganz besonders persönlich freue, empfehlen. Die Serkowitzer Volksoper hat eigens für Erich Kästner ein Stück entwickelt, das auf dem Gelände Saloppe Dresden präsentiert wird. Die Saloppe Dresden ist ein Areal in der Nähe der Elbe auf der Neustädter Seite. Es ist eigentlich eine Art Feier- und Club-Open-Air-Areal und dort wird die Serkowitzer Volksoper ihr Stück präsentieren und darauf freue ich mich sehr.
Diese Serkowitzer Volksoper, benannt nach dem Gründungsort, gehört inzwischen zum festen Dresdner Kulturrepertoire, sagt Wolf-Dieter Göck, Gründungsmitglied, Regisseur und gewissermaßen Grand Seigneur der kleinen, aber exzellenten Truppe.
Musiktheater im weitesten Sinne und schon auch tatsächlich mit einem starken Akzent auf Oper. Und es ist so, dass wir mit den Jahren, sagen wir mal, immer dreister geworden sind im Bearbeiten dieser Opernstoffe. Also auf der einen Seite haben wir schon eine sehr große Achtung gegenüber dem musikalischen Erbe, aber das interessiert uns nur so lange, bis wir merken, okay, wir wollen gern woanders lang, weil es gibt einen anderen Akzent, wir haben einen anderen Blickwinkel und wir benutzen bekannte Musiktheaterstoffe als Material und bauen uns unseren eigenen Schuh daraus. In diesem Jahr ist es nun ganz anders, weil wir ein Stück spielen, das es so nicht gibt. Da kann es schon auch mal vorkommen, das gab es in der Vergangenheit auch schon, dass wir aus verschiedenen Stilrichtungen und von verschiedenen Komponisten Musiken ranziehen, die wir dann mit unseren Texten versehen und auf die Weise ein ganz neues Stück entstehen lassen. In diesem Fall sind die Texte nach Erich Kästner in diesem Jahr.
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen.
Aus diesem Kästner-Gedicht entstand der Name des diesjährigen Programms. Kennst du das Land, wo die Optionen blühen? Eine Revue?
Also Revue würde ich nicht unterschreiben. Wir sind, also ich sage jetzt erstmal formal, sind wir anders angegangen. Wir sind bei Kästner auf die Suche gegangen, auch nach Stoffen, die man nicht so kennt. Es gibt einen Erzählungsband, der sehr interessant ist, wo zum Teil jüngere Sachen, die er spät geschrieben hat, veröffentlicht worden sind. Das sind Erzählungen, die manchmal nahezu absurd sind, tatsächlich, was man bei Kästner so nicht vermutet. Und wir haben uns 5 solche Erzählungen genommen und haben aus diesen 5 Erzählungen jeweils als eine Figur rausgezogen, die uns interessant erschien und haben diese Figuren ergänzt, haben ihnen eine Biografie gegeben, haben sie verlängert und erweitert und haben ihnen Gesangstexte geschrieben. Und für diese 5 einzelnen Szenen, die auf diese Weise entstanden sind, haben wir Musiken ausgewählt und haben Musiken drunter gelegt. Das ist dramaturgisch ein bisschen waghalsig. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Es ist ein Musiktheaterabend, der aus 5 Solostücken besteht.
Die allerdings haben es in sich.
Diese 5 Figuren, die nach und nach ihre Solostücke spielen, die summieren sich dann auf zu einem 2er-Zwischenfinale, zu einem 3er-Zwischenfinale. Und da gibt es also zum Schluss tatsächlich ein Quintett als Finale Ultimo nach diesem Stück. Das wäre dieses Finale aufsummieren, was sehr interessant ist, weil die musikalischen Materialien stammen ja aus ganz verschiedenen Ecken. Also wir haben Musiken von Barockmusik bis zu Rockmusik tatsächlich in diesem Stück versammelt. Und diese verschiedenen Stile finden sich dann alle in diesem Finale wieder. Das ist also formal schon eine sehr interessante Geschichte. Und natürlich ist es inhaltlich eine Verbindung. Die Verbindung heißt, wir sehen anhand von Kästner eine Möglichkeit, wie sich ein Freigeist verhalten kann, wenn um ihn herum eine Diktatur wächst. Wir wissen, Kästner ist einer von den Leuten, die nicht weggegangen sind aus Deutschland. Und er hat sich ein Stück weit mit den Nazis arrangieren müssen. Auch das wissen wir, wollen wir heute nicht so gerne hören. Aber da gibt es durchaus Momente, wo ich sage, aber andererseits können wir darüber heute nicht mehr richten, weil wir wissen nicht, wie wir uns verhalten hätten. Aber das ist das eigentliche Thema. Wir haben 5 Figuren, die aus verschiedenen Gründen ihre Verhältnisse, in denen sie leben, nicht mehr behaglich finden oder bedrohlich finden. Und darüber nachdenken, den Ort, also das Land, zu verlassen. Also es geht im weitesten Sinne um Migration, nur nicht aus der Sicht des Empfängerlandes, sondern aus der Sicht der Migranten, die weggehen. Und jetzt will ich mal nicht spoilern, ob die tatsächlich weggehen oder ob sie dann doch bleiben. Aber um diese Entscheidung geht es und da sind wir also durchaus ganz nah bei Kästner.
Ein spannender Stoff und eine besondere Art, sie mit Musik und Gesang zu versehen. Einen akustischen Ausschnitt bleibe ich leider schuldig. Unser Gespräch fand vor der Premiere statt. Der Erfolg dieser gibt den Akteuren allerdings mehr als recht.
Es werden in diesem Jahr 11 Vorstellungen sein, im Gegensatz zu 9 im letzten Jahr, also schon mal 2 mehr. Aber es wird an demselben Ort sein. Die Platzzahl wird begrenzt sein, in der Sommerwirtschaft Saloppe in Dresden.
Zum Vormerken, ab 11. August gibt es weitere Vorstellungen.
Thank you.
Kultur, Film, Theater, Text, Musik. Es wird einiges aufgeboten zum 125. Geburtstag und dem 50. Todestag von Erich Kästner. Ganz abgesehen von ohnehin vorhandenen Angeboten. Das Lottchen ist ein gutes und traditionelles Beispiel, sagte mir Annette Orzischek bereits am Vortag.
Natürlich, das Lottchen. Wir haben also eine ausgediente DDR-Straßenbahn, einen Tatra-Wagen, der dann auch sehr farbig gestaltet durch die Stadt mit Kindern fährt, mit ausgewählten Gästeführern, die kindgerecht dann auf den Spuren von Erich Kästner mit dem Buch, als ich ein kleiner Junge war, die Fahrt unternehmen. Also das ist ein Erlebnis für diese gerade Kindergartenkinder, aber auch Schulkinder. In meiner Kindheit war es keine Pflichtlektüre, Erich Kästner zu lesen. Er war ja ein Pazifist und das passte auch in meiner Kindheit in die Politik der DDR nicht. Aber es hat jedes Elternteil die Bücher zu lesen den Kindern gegeben. Ja. Und heute, also es ist wunderbar, dass das Pflichtlektüre zumindest in Sachsen ist und dass man darüber hinaus das auch mit dem Kennenlernen der Stadt verbindet.
Die Straßenbahn ist fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt Dresden. Ob die Bahn auch in Richtung Kraftwerk Mitte unterwegs ist, weiß ich nicht. Dort, zwischen Altstadt und Friedrichstadt gelegen, findet sich ein Kulturzentrum der besonderen Art in den Gebäuden eines ehemaligen Heizkraftwerks. In der Industriearchitektur des letzten Jahrhunderts haben heute die Staatsoperette Dresden und das Theater der jungen Generation eine Heimat gefunden.
Also wir sind ein Kinder- und Jugendtheater und zwar eins der größten in Deutschland auch tatsächlich. Also eine ähnliche Größe haben das Theater der Jungen Welt in Leipzig. Sie merken, auch da gibt es schon einen Namen, der noch aus einer anderen Zeit stammt und so ähnlich klingt. Und das Theater an der Parkaue in Berlin, das hieß früher zu DDR-Zeiten Theater der Freundschaft. Also auch da gibt es einen ähnlichen Bezug. Und wir sind ganz klassisch ein Kinder- und Jugendtheater, aber sehen uns auch als Theater für die Familie und vor allen Dingen auch als Kinder-, Jugend- und Familientheater in der Stadtgesellschaft.
Norbert Seidel ist Sprecher des TJG. Dort lief in der letzten Spielzeit mit großem Erfolg die dramaturgische Umsetzung des Kästner-Romans Fabian oder der Gang vor die Hunde. Wir waren früh dran, sagt Norbert Seidel, aber die familiengerechte Umsetzung des Romans war uns wichtig.
Also tatsächlich ist es so, dass sich da der eigentliche Anlass des Geburtstages oder des Todestages, wie man will, mit den Ereignissen ganz seltsam getroffen hat. Wir haben jetzt also seit reichlich einem Jahr haben wir die Inszenierung Fabian oder der Gang vor die Hunde im Programm und hatten 2020 zuletzt das doppelte Lottchen als Sommertheater hier am TJG. Das ist natürlich eher familientauglich gewesen und eine ganz heitere Geschichte. Aber sozusagen der Fabian, wir haben den, im richtigen Moment erwischt. Und das hat sich auch niedergeschlagen in vielen Gesprächen, die wir danach oder währenddessen sozusagen also auch geführt haben im Haus mit Jugendlichen. Die Inszenierung ist ja ab 14. Es spielt ja sozusagen in einer Zeit, in der quasi die Machtergreifung vor der Tür steht, ne, der Nationalsozialismus sich Bahn bricht und es durchaus die offensichtliche eine oder andere Parallele gibt. Ob man das immer so eins zu eins hernehmen muss, ist fraglich, da ja die Zeiten auch andere sind und ja auch andere Dinge passiert sind. Aber trotzdem kann man, glaube ich, guten Gewissens die eine oder andere Parallele ziehen und auch auf Dinge aufmerksam machen.
Dies sei im Übrigen dem Theater besonders wichtig im Zuge der allgemeinen politischen Landschaft, der aktuellen Diskussion und dem Ausgang von Wahlen zum Europaparlament und insbesondere dem Ergebnis der Stadtratswahlen.
Ich sage jetzt mal einfach, der Stadtrat jetzt hier in Dresden wird sehr viel breiter aufgestellt sein. Also sehr viel diverser. Das hat Vor- und Nachteile. Das werden wir in Erfahrung bringen, wie das funktioniert. Was ich sozusagen auch als Vertreter der Institution letztendlich sagen kann, ist, dass natürlich einem das Erstarken von tendenziell demokratiefeindlichen Kräften natürlich Sorgen bereitet. Da sind wir alle gefordert sozusagen, in der kulturellen Bildung auch ein Stück weit politische Bildung oder für politische Bildung auch ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen.
Deshalb wird das Stück auch nicht verschwinden und empfiehlt sich in der Spielzeit 2024-25 auch den Dresden-Besuchern, die auf Kästners Spuren unterwegs sind.
Also den Fabian nehmen wir natürlich mit in die nächste Spielzeit auch nochmal. Da sei auch noch gesagt, er hat das Besondere, dass quasi das Publikum auf der Bühne sitzt. Es gibt also eine Drehbühne, ne, angelehnt an sozusagen das sich schnell drehende Berlin aus der Zeit Fabians. Und das Publikum sitzt quasi auf der Drehscheibe und das Geschehen spielt außen drum herum. Das heißt, man dreht sich immer mit der Drehbühne in eine bestimmte Szenerie herein. Das hat also auch nochmal seinen eigenen Reiz. Das kommt wieder in den Spielplan ab September. Und darüber hinaus gibt es bei uns jetzt das Format, was wir gemeinsam mit der Staatsoperette in dieser Spielzeit aus der Taufe gehoben haben. Das nennt sich Kostprobe Kästner. Und es ist quasi eine ganz vergnügliche, spielerische Begegnung zwischen den Publikümern, wie wir sagen. Also da ist tendenziell eher älteres Operettenpublikum da und da sind Kinder oder Familienpublikum aus dem TJG da, die sich dann da gemeinsam treffen. Da gibt es sozusagen Fragerunden, gemeinsame Spielrunden, alles zum Thema Kästner. Da sitzen SpielerInnen oder KollegInnen an Telefonen, wo man dann quasi knobelhaft Aufgaben lösen muss, wenn man die anruft. Und dazu gibt es natürlich Kaffee und Kuchen.
Das würde Kästner garantiert gefallen. Überhaupt scheuen sich die Akteurinnen und Akteure des Theaters der jungen Generation nicht davor, auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Sie seien entscheidend heutzutage, sagt Norbert Seidel und nennt ein Beispiel.
Wir haben im letzten März aus Anlass des Jahrestages der ersten Bücherverbrennungen in Dresden, und zwar war das schon 3 Monate vor diesen Bücherverbrennungen in Berlin, die ja quasi immer so den Fixpunkt geben für den Jahrestag bundesweit. Dresden war da traurigerweise sehr viel schneller. Diese Bücherverbrennungen haben hier am Bettiner Platz stattgefunden, was direkt sozusagen bei uns vor den beiden Theatern der Platz ist. Da gibt es ein grünes Rasendreieck. Insofern haben wir uns da auch nochmal in einer besonderen Verantwortung gesehen, noch dazu als Kinder- und Jugendtheater, und haben das sozusagen auch ein bisschen vom Spielplan gelöst. Im März 23 haben das Schulen angeboten, dass wir mit einem passend fürs Alter entsprechenden Kästner-Text in die Klassen kommen, um an den Jahrestag dieser Bücherverbrennung in Dresden zu erinnern. Das erschreckt einen sozusagen auch immer mal wieder ein bisschen. Man denkt ja auch immer an das Foto, und das man von Kästner kennt, als er quasi in Berlin direkt neben dem Feuer sich hingestellt hat und quasi zugeguckt hat, wie seine eigenen Bücher da in die Flammen gegangen sind. Insofern ist Kästner jetzt auch wieder präsenter, sage ich nochmal, als vielleicht vor 10 Jahren.
Der Besuch im TJG gehört zwingend zum Kästner-Erlebnis. Neben dem inhaltlichen Anspruch präsentiert sich das Gelände des ehemaligen Kraftwerks Mitte als lebendiges Kulturzentrum, architektonisches Innovationsobjekt mit vielen Angeboten und auch mit einem gastronomischen Angebot, dass den Besuch immer lohnt.
Also es fällt ein bisschen aus der Rolle in Dresden, und das ist aber eigentlich auch das Schöne. Ne? Es gibt ja in Dresden immer den Fokus auf Barock, auf besonders alte Gebäude, auf die Schlösserlandschaft etc. Und insofern passt das eigentlich ganz gut, weil sich ja bei uns auch die Generationen so begegnen und vermischen im Foyer. Also das ist wirklich, das hat auch wirklich einen Charme. Das gibt auch immer mal ein leichtes Konfliktpotenzial, was sich aber beheben lässt, weil man ja miteinander sprechen kann. Aber dass sich sozusagen das Operettenpublikum und das Kinder- und Jugendtheaterpublikum so frontal begegnen und auch miteinander das Theater teilen, das hat wirklich einen großen Charme. Und es passt halt auch dazu, dass hier quasi zeitgemäßes Theater in einer Industriearchitektur stattfindet. Moderne Kulturbauten eingebettet in alte Industriearchitektur.
Kultur mal anders, Kulturpräsentation, wie sie Erich Kästner garantiert zugesagt hätte. Und jetzt kann sie eigentlich losgehen, die Kultur- und Literaturstädtereise für die ganze Familie.
So, liebe Kästner-FreundInnen, in Tokio, Haifa, Amsterdam und sonst wo, wir stehen hier draußen am Albertplatz und schauen auf die betriebsame Neustadt. Genau wie Erich Kästner das früher getan hat.
Das war die App-Einladung vom einzigen sprechenden Pferd mit Gymnasialbildung. Das Erich Kästner Museum ist vermutlich auch der beste Platz, um mit dem Erlebnis auf den Spuren eines der erfolgreichsten deutschen Autoren in der Welt zu beginnen. Dazu gibt es auch noch eine extra Podcast-Folge. Eine Reiseradio-Talk mit Andrea O'Brien über Kästner, das Museum und viele weitere Erkenntnisse. Kommt in wenigen Tagen. Das war heute mal ganz ausführlich. Wer vor Ort ist, erlebt eben doch mehr. Ein Grund, um zu reisen. Das Abonnement von Website und Podcast ist kostenfrei, gibt's auf den bekannten Portalen wie Spotify, Amazon, Google, Apple und einigen mehr. Kostet nichts, bringt viel. Deshalb freue ich mich auch über jede Anzeige oder Kurzspots für die Podcasts. Das kleine Geld dafür dient der finanziellen Unterstützung. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Die Facts finden sich aber auch im Media Kit auf der Homepage. Danke und überhaupt bis zum nächsten Podcast.